Grüß euch und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mission Future, der Podcast mit Ideen für morgen und Mut für heute. Denn unsere Zukunft wartet nicht, sie beginnt und wir können sie gestalten. Du hörst in diesem Podcast großartige Menschen, Impulse, Anregungen und Lösungsvorschläge, wie wir unsere Zukunft gestalten können. Weil ganz ehrlich, ich lasse mir die Zukunft nicht mehr schlecht reden. Viel Spaß bei dieser Folge. Grüß euch und herzlich willkommen, liebe Mission Future Crew. Heute aus einem ganz besonderen Ort. Ich habe schon ein bisschen schauen dürfen und ich muss euch sagen, da wird Zukunft definitiv gestaltet. Und heute darf ich sprechen mit Andreas Vill. Er ist Geschäftsführer des international erfolgreichen Maschinenbauunternehmens Vill GmbH und ist schon seit 2000, habe ich herausgefunden. Ja, ist ein familiengeführtes Unternehmen im wunderschönen Oberösterreich, 1000 MitarbeiterInnen. Und wir werden heute sprechen über Zukunft. Angekommen bin ich in der Zukunftsstraße. Bin schon sehr gespannt, lieber Andreas. Danke, dass du dir Zeit nimmst und Gerne. Wir heute plaudern. Ich habe ein kleines Zitat mitgebracht und du sagst mir bitte gern einfach, was du davon hältst. Ja. Und zwar, die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Was sagst du da dazu?
Ein spannendes Zitat, das ich teilen kann. Ich meine, Zukunft habe ich immer mehr interessiert, das Vergangenheit als Kind schon. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du im Hier und Jetzt, im Heute, schauen musst, was kann ich gestalten, damit das morgen besser wird.
Woher kommt das?
Keine Ahnung. Also ich habe mich jetzt selber nicht analysiert, aber als Kind bin ich vom Fernseher gesessen, wenn Star Trek gelaufen ist, wenn Captain Kirk andere Welten entdeckt hat. Und ich war immer sehr neugierig, wissbegierig und das ist mir geblieben. Ich bin noch immer ewiges Kind. Also das sieht man nicht in der Firma, auch bei mir im Büro. Wenn man die Schränke aufmacht, Robotersammlung mit Blechrobotern, ich lese mehr Comics als hochstehende Literatur. Also das Kind habe ich mir bewahrt und ab und zu ist es, glaube ich, auch ganz gut so.
Das denke ich auch. Du hast heute jetzt mir schon eine kleine Führung durch eure Labs gemacht. Also wirklich, das sind Orte, meiner Meinung nach, wo man wirklich Talente auch schon sehr, sehr früh erkennen kann. Und da jetzt meine Frage, wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass ihr als Maschinenbauunternehmen euch für junge Menschen so interessiert und euch so einsetzt dafür?
Die besten Ideen kommen meistens aus der Not heraus. Und wenn wir jetzt zurückgehen, 25, 30 Jahre hat unser Unternehmen nie mehr gekannt. Wir wurden immer verwechselt mit einem anderen Unternehmen, das den gleichen Familiennamen trägt, aber nicht Maschinen, sondern Metallbau war. Und entsprechend niedrig waren auch die Bewerberzahlen bei uns. Und wir haben überlegt, wie können wir uns öffnen, wie können wir hier aktiv herangehen, um uns bekannter zu machen, aber nicht indem wir Inserate schalten, sondern indem wir die Schulen verstärkt einladen. Und haben verschiedene Projekte gestartet und eigentlich alle Projekte haben sich bewährt. Und wir haben im Jahr momentan zwischen 4.000 und 5.000 Schülerinnen und Schüler bei uns von der Primärstufe bis zur Sekundärstufe 2 über die Universität, also wirklich generationsübergreifend. Und jedes Projekt, das gut gelaufen ist, war wieder Ansporn, was Nächstes zu machen. Also nie stehen zu bleiben, das war so der innerste Antrieb.
Du hast schon jetzt gerade gesagt, vor 25, 30 Jahren, also zu der Zeit, wo du auch das Unternehmen übernommen hast, habt ihr euch ein bisschen weiterentwickelt und du hast mir vorher auch erzählt, ihr habt so einen Strategie-Workshop gehabt.
Ja.
Vor 25 Jahren. Momentan ist es gang und gäbe und viele Unternehmen machen das. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch da wirklich auszurichten und euch zusammenzusetzen und zu schauen, okay, wie geht's weiter?
Naja, das war dem geschuldet. Mein Vater ist im Jahr 2000 über Nacht eigentlich Wirtschaftslandrat geworden. Das heißt, er musste über Nacht die Geschäftsführung abgeben. Und ich bin dann in die Rolle des Geschäftsführers geschlüpft, relativ schnell. Früher als geplant, mit einem zweiten Geschäftsführer. Und natürlich waren dann viele Fragezeichen. Wie geht's weiter? Was macht jetzt der Thomas Junge? Wird sich jetzt alles ändern? Und mein Vater war schon immer sehr vorbildlich mit neuen Organisationsstrategien. Also wir haben schon 1981 das erste Organigramm gehabt und Stellenbeschreibungen und Ähnliches. Aber er war Vollbluttechniker und ich bin ein Antitechniker und deshalb auch das Thema, wie geht's weiter? Und ich habe einen sehr guten Kommunikationsberater zu dem Zeitpunkt gehabt, der gesagt hat, jetzt ist der ideale Zeitpunkt, Strategie neu zu denken, dich und das Unternehmen auszurichten, wo geht die Reise hin, die Mitarbeiter mit einzubeziehen und die Mitarbeiterinnen. Und ja, wir haben das Projekt Vision Enterprise gestartet mit unserem Partner dort damals und das war so der Beginn. Ich habe heute noch einen Papierordner und das ist der einzige bei mir im Büro stehen, wo wir viele Projekte definiert haben, die wir in den 25 Jahren tatsächlich umgesetzt haben, die höchst visionär waren. Wir haben aber auch einige nicht umgesetzt und einige umgesetzt, von denen hätten wir vor 25 Jahren noch nie geträumt, wie das Future Lab oder die Next World Factory.
Lass uns jetzt gleich noch einmal in die Talenteförderung bzw. in die Bildung eintauchen. Du hast mir auch erzählt bei unserem Rundgang, dass auch beim Future Lab dann Kinder reinkommen und die total fasziniert sind. Was denkst du, macht's aus, dass da die Kinder auftauen und sich wirklich interessieren für die Dinge?
Die neue Umgebung, das Spielerische, die Kinder sind ja auch neugierig und sie haben plötzlich die Möglichkeit, sich ein paar Stunden, wie soll ich sagen, auszutoben. Sie können verschiedenste Disziplinen durchprobieren und sehen, okay, ist das etwas für mich, ist das nichts für mich? Weil ich sage mal, es ist auch legitim, dass jemand sagt, Robotik, Digitalisierung, Kommunikation, was auch immer, interessiert mich einfach nicht. Ja. Aber wir sehen eigentlich, dass kein Kind dabei ist, die sagt, mich interessiert gar nichts. Also die sind wirklich hoch interessiert und es ist einfach die Möglichkeit zu bieten, schaut einfach andere Dinge an. Und früher war Berufsorientierung so, es hat eine Pädagogin gegeben meistens im Berufsorientierungsbereich, die gesagt hat, okay, besuchen wir mal eine Firma. Und die Schule hat vielleicht ein, zwei Firmen besucht im Laufe der Jahre. Und mit unserem Angebot, das auch generell im Innviertel sehr stark praktiziert wird, ist das Ziel, dass es die Kinder in 8 Jahren nicht 2 Firmen, sondern 20, 30, 40 Firmen besuchen. Und natürlich auch die Firma viel. Und mein Credo ist immer, jede falsche Berufsentscheidung ist eine zu viel. Und da spielen die Eltern eine ganz essentielle Rolle. Darum sind wir auch sehr offen, dass auch mal natürlich die Eltern uns bei gewissen Gelegenheiten auch besuchen, damit sie sehen, der Job ist einfach für meine Tochter genauso geeignet wie für meinen Sohn. Weil bei viel, das kann ich sagen, gibt es keinen Job, den nicht auch ein Mädchen mit, sagen wir, 45 Kilo machen könnte. Meine Tochter war der beste Beweis, die war auch Montage. Wir haben viele super Softwaretechnikerinnen, Konstrukteurinnen. Also es gibt jetzt nicht mehr diesen Männerberuf im Maschinenbau. Und das ist aber noch immer nicht im Bewusstsein vieler Eltern angekommen. Und darum ist wichtig, um die Kinder neugierig zu machen, dass sie nach Hause kommen und sagen, Mama, Papa, ich habe jetzt was Tolles gemacht. Schaut bitte mal, wann Tag der offenen Tür ist, wann lange nach der Forschung ist, lange nach der Lehre. Geht es mal mit mir und schaut sich die Firma an.
Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ich meine, Firmen gibt es viele und viele machen eben so, wir laden Lehrlinge ein und ihr dürft ein bisschen schnuppern. Warum geht es ihr die Extrameile?
Weil wir insofern belohnt werden, die Bewerberzahlen wachsen Jahr für Jahr. Wir führen Statistik seit dem Jahr 2000. Da war es nur sehr spärlich. Wir haben durch die Maßnahmen dann Schritt für Schritt immer leichtes Wachstum gehabt. Seit wir das Future Lab haben, haben wir die Bewerberzahl um 150% steigern können. Das heißt, aktuell haben wir über 250 Bewerbungen auf 20 bis 25 Lehrstellen. Und das in einem ländlichen Raum, das in einem Raum, der aber doch sehr stark industriell geprägt ist. Es gibt viele tolle Firmen mit Angeboten für Lehrlinge. Aber ich glaube, dass wir da wirklich top aufgestellt sind. Mhm. Und auch die Qualität der Lehrlinge durch die Bank sehr gut ist.
Ihr habt ja nicht nur das Future Lab, ihr habt ja auch die Next World Factory.
Ja.
Die ist jetzt speziell für Lehrlinge. Was macht das anders und warum wolltet ihr da jetzt nur mal einen Schritt machen?
Weil wir sehen, dass einfach wichtig ist, auch für Lehrlinge, nicht nur unsere, sondern generell zu sehen, wie ist der gesamte Kontext, wie produziere ich etwas, was spielt Energie für eine Rolle, was spielt Recycling für eine Rolle. Also auch, wie mache ich einen Produktionsablauf, was kann ich gestalten, was hat das für einen Einfluss auf den Output. Und ja, die Idee ist wieder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist das gekommen, wie so oft, und haben gesagt, eigentlich macht das Sinn. Und nachdem die ersten 8 Labore so gut funktioniert haben, haben wir gesagt, machen wir jetzt eine Fortsetzung. Wir werden später auch mal für für andere Schüler auch genauso anbieten, aber jetzt brauchen wir die Piloten, die ersten Tests mit den Lehrlingen.
Mit euren eigenen.
Genau.
Und es kommen jetzt auch Firmen auf euch zu und sagen, wir möchten, dass unsere Lehrlinge bei euch auch im Future Lab zum Beispiel mal einen Tag verbringen.
Ja.
Wie ist das über die Grenzen eures Unternehmens so publik geworden?
Wir haben täglich bei uns natürlich spannende Firmen zu Gast. Es gibt große Automobilisten, die kommen zu uns und natürlich machst du einen Firmenrundgang und wenn du da einen Firmenrundgang machst und im Future Lab landest und da ist vielleicht gerade der Kindergarten zu Gast und der Besucher sieht, mit welcher Begeisterung die Kinder hier Robotik machen, also Roboter programmieren und sie sehen, wow, was der Phil hat, ein Unternehmen am Lande, das haben wir nicht einmal. Und dann geht einmal so ein Denkprozess los und dann sagen wir, ja, schick uns mal deine Lehrlinge. Und genauso passiert es dann, dass halt dann ein paar Wochen später die Anfrage von den Ausbildern kommt und die sagen, okay, wir kommen mit 30, 40, 50 Lehrlingen vorbei. Im Gegenzug werden dann unsere Lehrlinge eingeladen zu große Automobilisten und machen einen Blick hinter die Kulissen. Also man tauscht sich da ganz stark aus. Und wir sind einfach ein offenes Unternehmen. Wir laden alle Unternehmen ein, schaut unsere Firma an. Im Gegenzug dürfen wir sich auch die Firma anschauen und bei jedem Besuch kann man sich was mitnehmen. Mhm. Es ist viel über Mundpropaganda, wo einfach unsere Kunden sagen, hey, schaut euch das an. Und dann kommt der Lehrlingsausbilder vorbei mit den Verantwortlichen und der sagt, okay, das nächste Mal kommen wir mit den Lehrlingen. Und da machen wir spezielle Workshop-Formate. Firmenrundgang gehört dazu natürlich, mhm, weil ja die Lehrlinge unserer Kunden vielleicht mal zukünftige Entscheidungsträger sind.
Gibt es in deinem Leben einen Abschnitt, wo du sagst, das hat mich außer Star Trek vielleicht geprägt, warum es mich so auf die Zukunft und Innovationen bringt? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, es muss sich etwas ändern?
Schwer zu sagen. Ich meine, ich kann mich an einen Moment erinnern, im Jahr 2006, da haben wir 400 Mitarbeiter gehabt, wir haben einen großen Fitnessraum eröffnet, wir haben das Restaurant eröffnet für die Mitarbeiter. Und da war so ein Thema, wo ich gesagt habe, was soll jetzt noch kommen? Maschinenbau, 400 Mitarbeiter. Eigentlich haben wir alles so gemacht, was man machen kann. Aber relativ schnell ist dann weitergegangen. Und wir haben in den 25 Jahren eigentlich immer in den Standort investiert, haben immer gebaut. Es hat nur ein Jahr gegeben, wo nicht geplant und gebaut worden ist. Und es hat jetzt nicht diesen einen Moment gegeben. Aber meine Erkenntnis ist einfach, die Zeiten sind so schnelllebig. Und da bin ich felsenfest überzeugt, wenn wir in 5 Jahren noch konkurrenzfähig bleiben wollen, brauchen wir die besten Innovationen, wir brauchen dazu die besten, schlanksten Prozesse und wer macht das? Das mache nicht ich, die machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, wir brauchen auch das beste Team, das bereit ist, die eine Meile mehr zu gehen. Mhm. Und wenn wir das haben, dann sind wir in 5 Jahren, in 10 Jahren genauso konkurrenzfähig. Aber wenn wir stehen bleiben, dann sind wir in 5 Jahren weg vom Fenster. Also unser Produktportfolio ändert sich so Jahr für Jahr ungefähr um 20%. Mhm. Und wenn ich so Milchmädchenrechnung hochrechne, sage ich, okay, 5x20 ist in 5 Jahren gar nichts mehr da. Mhm. Und das ist einfach notwendig. Und viele Firmen haben schon in den letzten 10, 20 Jahren es verabsäumt, sich weiterzuentwickeln. Und du kannst so viel in Digitalisierung investieren, aber wenn deine Prozesse nicht stimmen, in Ordnung sind, dann wird es nichts werden.
Wie schaffst du es, abgesehen vom Future Lab, was ja großartig ist, dass die Innovationen wirklich auch kommen aus deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Also wie forderst du deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass da wirklich auch die Innovationen für euch dann am Ende des Tages rausschauen?
Innovation ist einer unserer 10 Unternehmenswerte und Innovation steckt, glaube ich, in der DNA jeder Einzelnen. Also es gibt bei uns, in der Technik spricht man oft von einem Design Freeze. Wir machen was, das verändert man nicht mehr und das bleibt jetzt 5 Jahre gleich. Das geht bei uns nicht, weil immer der Anspruch ist, wenn ich eine Maschine baue, die nächste muss wieder besser werden. Und das ist bei uns in der DNA seit Jahrzehnten verankert. Also Innovation ist ein Selbsttreiber. Der Markt treibt uns, der Kunde treibt uns. Und wir haben gestern beim Frühstück mit der Geschäftsführung, das ist ein neues Format, das haben wir 3 Jahren, also wenn Mitarbeiter bei uns neu beginnen, gebe Geschäftsführung mit denen essen. Und da ist jemand zu uns gekommen und der hat beim Frühstück halt mich gefragt, ja, gibt es da einen Ideen, einen Innovationsraum? Ich habe gesagt, eigentlich nicht, weil grundsätzlich soll jeder Raum eine Umgebung schaffen, wo man seine Ideen einbringen kann. Die Führungskräfte sollen offen sein für die Ideen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch dann entsprechend umsetzen. Also wir haben da auch entsprechende Tools, die uns unterstützen, aber ich kann nicht sagen, wir machen jetzt diese und jene Maßnahmen und die Leute werden innovativ oder bringen Ideen ein. Also das ist eigentlich bei uns ein Selbstverständnis. Das ist ein Teil der Unternehmenskultur.
Wenn wir das jetzt raufbrechen, bei euch funktioniert das super gut. Warum funktioniert es, wenn man sich jetzt die weltwirtschaftliche Lage anschaut, vielleicht bei uns im Österreich bzw. Europa, was braucht es da, dass wir diesen Drive, den ihr habt, auch weiterbringen kann, dass das nicht nur bei euch begrenzt ist, sondern dass wir wirklich da eine Umgebung in Österreich, in Europa schaffen, dass da mehr Unternehmen so denken beginnen?
Ja, es ist schwierig. Ich will auch nie irgendwas über andere Firmen urteilen oder gescheit wascheln. Mhm. Generell ist es so, die Zeiten wie jetzt sind natürlich massiv verunsichernd. Ich würde auch lügen, wenn ich sage, es geht mal vorbei. Natürlich ist Unsicherheit da und Unsicherheit ist immer extrem schlecht für Innovation. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, du darfst dich nicht wegen jeder Duftnote, die halt irgendeiner in der Welt lässt, rausbringen lassen. Es gibt Werte, es gibt eine Vision und insofern auch eine klare Zielrichtung, wo willst du hin mit deiner Mannschaft. Und da musst du einfach konsequent handeln und das macht den Unterschied. Bin ich ein Familienunternehmen, wo ich Entscheidungen treffe, die jetzt über 3, 4, 5 Jahre oder was hinausgehen? Oder bin ich ein Manager, der auf 2, 3 Jahre entscheidet? Und das macht einen massiven Unterschied. Das heißt, als Familienunternehmen sehe ich da klare Vorteile, weil wir einfach wirklich in die Zukunft blicken und nicht auf die nächste Quartalseröffnung, auf die nächste Bilanz.
Wo ist eure Vision?
Unsere Vision lautet, wir sind eins, wir one. Das heißt, in jenen Geschäftsfeldern, wo wir tätig sind, wollen wir technologisch die Nummer eins sein. Mhm. Markttechnisch geht sich das nicht überall aus. Das geht aufgrund der Unternehmensgröße nicht. Wir sind eins, ist aber auch ein Bekenntnis, dass wir ein Team sind. We are one. Das heißt, wir sind eine Gemeinschaft. Es gibt bei uns nicht den einen Wunderwuzi, sondern wir haben einfach eine Mannschaft, die zusammenarbeitet. Und das ist egal, Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion. Es ist wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen.
Was macht dich zuversichtlich, dass die Zukunft gut wird?
Solange man die Zukunft selber mitgestalten kann, solange man die Zukunft in den Händen hat, bleibe ich optimistisch. Also ich bin generell optimistischer Mensch, ich sehe immer das volle Glas, das halbvolle Glas, nicht das halb leere Glas. Aber wir haben immer bei viel ganz stark noch Unabhängigkeit gestrebt. Wir haben versucht, dass wir unabhängig von Banken sind, unabhängig von Märkten. Als Sondermaschinenbau sind wir da einfach auch etwas besser aufgestellt durch das. Wir streben dann auch, unabhängig von Energie zu sein. Wir decken mittlerweile 6% vom Strom durch Photovoltaik ab. Wir haben jetzt in 2 Monaten läuft für uns ein 6 Megawatt Batteriespeicher. Also das ist uns schon gut gelungen, da sieht man auf gutem Weg. Und je weniger ich von irgendwas abhängig bin, desto mehr kann ich selber eigenständig schaffen und kreieren. Und solange ich die Eigenständigkeit habe, noch als Unternehmen, bin ich da sehr positiv.
Magst du uns jetzt noch ganz kurz in deine Geschichte mitnehmen? An einem Punkt, wo du gesagt hast, ja, ich übernehme jetzt auch die Verantwortung, denn ich merke das gerade in der jetzigen Zeit, das Verantwortung übernehmen fällt uns manchmal ein bisschen schwer. Oder vielen von uns schwer. Wie war das für dich, als es eben genau geheißen hat, so Andreas, jetzt wirst du schneller als gedacht Geschäftsführer, hat es Zweifel gegeben?
Da nicht mehr. Ich meine, Zweifel generell, meine Frau hat ab und zu bei mir gezweifelt, wie ich studiert habe, was aus mir mal werden soll. Es war als Kind ja nicht geplant, dass ich die Firma übernehme. Ich habe einen Bruder, Schwester und natürlich war mein älterer Bruder der Kronprinz, der das übernehmen soll. Mein Bruder aber dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen im Kreativbereich. Also alles, was man da heute an, an Design sieht bei uns, an grafische Gestaltung, macht mein Bruder mit seiner Partnerin. Der ist mit 16 nach Wien gegangen. Meine Schwester hat eine medizintechnische Ausbildung gemacht. Und dann bin ich irgendwie übrig geblieben. Und ich war natürlich immer vertraut mit Unternehmen, weil als kleines Kind bin ich mit meinen Eltern mitgefahren in die Arbeit. Grabstube hat es da zumeist keine gegeben. Ich bin zwar sehr viel bei meinen Großeltern gewesen. Also ich bin mit dem Unternehmen mit aufgewachsen. Ich habe die Führungskräfte gekannt, ich habe die Mitarbeiter gekannt. Und da hat es eigentlich diesen Zweifel gar nicht gegeben. Und dann habe ich zum Glück auch ein paar sehr gute Berater gehabt zu Beginn, die mir auch die Ängste genommen haben. Die gesagt haben, du brauchst vor einem Geschäftstermin, aber es gibt keinen Grund, Angst zu haben und ähnliches. Und ja, das, natürlich gibt es Zweifel, ob man was richtig macht oder ob man was nicht besser machen könnte. Und wie gesagt, konzentriere mich auf nicht technische Sachen und da kenne ich mich halbwegs aus. Da gibt es ein Zitat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das stimmt auch bei mir. Ich bin nirgends der Detailist, der sich überall spezial gut auskennt, sondern teilweise an der Oberfläche, aber ich habe, glaube ich, ein gutes Gespür für Menschen und das ist schön. Ich habe wirklich eine tolle Geschäftsführung, eine tolle Führungsmannschaft, mit der ich wirklich gerne zusammenarbeite. Und das behaupte ich mir stolz. Ich freue mich auf die Meetings, meine Geschäftsführung mit meinen Führungskräften, die machen Spaß, weil sie auch in schwierigen Zeiten immer konstruktiv sind. Und das ist, glaube ich, auch eine Seltenheit.
Und warum? Vielleicht, wenn man da möchte einfach nur was für die für meine Mission Future Crew aus dir rauslocken. Wie schafft man es, in schwierigen Zeiten konstruktiv zu bleiben?
Ich glaube, es geht immer darum, dass du dir am Ende des Tages, dass du dich in den Spiegel schauen kannst. Deine Handlungen, kannst du die vertreten vor dir? Bist du authentisch? Das ist das Um und Auf. Wenn du dann mal Authentizität verlierst, wenn du dein Gesicht verlierst, dann ist es besser, du hörst auf. Aber solange du immer sagst, okay, ich stehe hinter dem, was ich tue, ich bleibe meinen Werten, den Werten des Unternehmens treu, ja.
Wie geht's dir mit Fehler um? Wie geht's dir mit Fehlentscheidungen um?
Sagen wir, diese Fehlerkultur, wie sie oft diskutiert wird, Fehler können passieren, Fehler kann man machen. Wenn man Fehler bewusst macht, muss man mit Konsequenzen rechnen. Wenn Fehler passieren, dann schaut man natürlich, dass die Fehler nicht ein zweites Mal dann passieren. Niemand braucht bei uns Angst haben, einen Job zu verlieren, weil ihm ein Fehler passiert. Weil ich sage, wenn unser Vertrieb, unsere Vertriebsmitarbeiterin oder Mitarbeiter gekündigt werden würde, weil es eine Fehlkalkulation und viele, viele tausend Euro gibt, dann hätte man niemanden mehr im Vertrieb. Weil das ist in der Natur der Sache im Sondermaschinenbau, dass mal Kalkulationen vielleicht nicht so hundertprozentig aufgehen. Es passieren Fehler in der Teilefertigung. Also Fehler werden überall gemacht. Aber es hat noch nie jemand bei uns einen Job verloren in den 60 Jahren, dem ein Fehler passiert ist.
Gehen wir jetzt noch einmal kurz zurück zum Future Lab. Ihr zeigt ja, dass man Bildung, dass man Talente sehr, sehr früh fördern kann und dass Bildung einfach auch gerade für unsere Zukunft, für die Generationen nach uns unglaublich wichtig sind. Was würde es bedeuten oder fragen wir anders? Glaubst du, das ist einfach an euch geschuldet, dass das so funktioniert oder würde Bildung in Österreich generell ein bisschen eine frische Farbe vertragen?
Grundsätzlich natürlich ja. Bildung kann man immer optimieren, wenn man dann sieht, welche Dinge unterrichtet werden, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Aber ich bin jetzt nicht der Bildungsexperte. Was ich aber gelernt habe in den letzten Jahren ist schon, wie gerade im Bereich Digitalisierung, IT, KI, wie schnelllebig die Zeit ist. Und da muss ich sagen, hier die Schulen allein zu lassen, das geht nicht. Das ist ein Thema des Invest, ein Thema der HR, weil du brauchst ja die Spezialisten, die sich mit Robotik auskennen, mit KI auskennen, die in der Lage sind, Dinge zu reparieren, die sich laufend informieren, was gibt's Neues. Und da ändern sich die Inhalte ja halbjährlich und nicht alle 5 Jahre. Ich glaube, dass es einfach notwendig ist, dass Wirtschaft und Schule wesentlich intensiver zusammenarbeitet, dass Wirtschaft Schule unterstützt, dass Schule das aber auch zulässt, dass da wesentlich mehr Kooperation gibt und so Beispiele, wie es wir haben, wie das Future Lab, gibt es bei feinsten Firmen auch, aber eigentlich bräuchtest du ein Future Lab zumindest in jedem Bezirk in Österreich. Mhm. Wo die Schulen hingehen, wo einfach dann Unterricht auch stattfindet. Und ich glaube, in diesem Zusammenspiel könnte einiges besser funktionieren. Aber den Bildungsplan alle 5 Jahre oder 10 Jahre zu ändern, das wird nicht wegweisend sein.
Lieber Andreas, wir sind schon fast am Ende unserer Folge angelangt und am Schluss habe ich immer so kurze Fragen, kurze Antworten. Ist das okay für dich? Darum wird die Zukunft wundervoll?
Weil wir sie gestalten können.
Dein Lieblingszitat von Star Trek?
Da gibt es so viele. Lebe lang und in Frieden.
Von Spock?
Ja.
Wenn du ein Produkt aus der Zukunft haben könntest, was es jetzt noch nicht gibt, was wäre das?
Beamen.
Wo würdest du dich als erstes hinbeamen?
Momentan in den Süden. Aber wahrscheinlich, wenn ich im Süden wäre, dann irgendwo in den Norden. Mhm. Also, mir gefällt, es gibt auf jedem Kontinent schöne Flecken, glaube ich.
Welche Eigenschaft würdest du als Zukunftsskills Nummer 1 betrachten? Oder 3, je nachdem, wann du sagst, es ist zu schwierig, eine. Was müssen wir heute lernen?
Teamfähigkeit. Es gibt nicht diese eine Disziplin, mit der du alles machen kannst. Und wir machen, kurze Antwort, wir machen einmal im Jahr einen Hackathon, wo wir 4 HTLs zusammenspannen. Und am Ende sieht jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin, alleine kann ich gar nichts. Aber im Team mit den 4 Disziplinen ist einiges machbar.
Wenn du diesem Gespräch jetzt von uns einen Titel oder einen Hashtag geben müsstest, was wäre das?
Zukunft ist spannend.
Und was würdest du dir wünschen, dass wir in Zukunft verlernen?
In Österreich oder generell? Österreich muss jammern. So dann.
Okay.
Ja.
Und generell?
Generell verlernen, Konflikte zu schaffen.
Und jetzt muss ich nur trotzdem über Sudan, weil ich habe gerade vor kurzem auch selber einen Post gemacht über das Versumpern und wie man in unserem eigenen Jammertal quasi versumpern. Was würde sich ändern, wenn wir Sudan verlernen würden?
Ich glaube, dass einfach mehr Positivismus zu einer besseren Welt beiträgt. Wenn jeder mit einem guten Gefühl in die Zukunft schaut, wird auch mehr gestaltet, wird mehr bewegt und dann wird es auch so eintreten.
Lieber Andreas, vielen Dank für dieses großartige Gespräch.
Danke sehr.
Liebe Mission Future Crew, danke fürs wieder mit dabei sein und die letzten Worte dieser Folge gehören dir. Was möchtest du der Mission Future Crew noch mitgeben?
Ja, ich wünsche noch viele spannende Diskussionen und sage danke fürs Kommen. Es war mir eine große Ehre, dir die Labore zu zeigen und freue mich schon auf die Ausstrahlung.
Dankeschön.
Danke.
Danke, dass du auch heute bis zum Schluss mit dabei bist. Teile gerne als Mission Future Crewmitglied diese Folge, schick sie weiter, drück die Glocke bei Spotify und gib uns 10 Sterne. Lassen wir gemeinsam die Zukunft in den schönsten Farben erblühen und dazu brauchen wir dich, denn die Zukunft beginnt mit dir. Bis zum nächsten Mal.